HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Letztlich muss man sich darauf einstellen, dass diese Dürreereignisse in Zukunft häufiger auftreten werden und auch, dass sie noch intensiver sein können in ihrer Ausprägung.
Haben wir verbreitet eben Niederschlagsdefizite von so 60% gehabt.
Es gibt keine Entspannung nach den beiden Dürrejahren.
Ertragsverluste beim Raps in der Größenordnung 25-30%.
Das bedeutet, dass schon vermehrt zum Beispiel Roggen angebaut wurde, den man zur Not auch gar nicht bewässern kann.
Betriebe, die finanziell Liquiditätsschwierigkeiten haben, die stehen jetzt natürlich schon mit dem Blick an der Wand.
Ein guter Bauer tut auch in Jahren, wo er gut erntet, mal was beiseite. Und das haben wir gemacht und von denen leben wir momentan.
Diese Dürre, diese Trockenheit, die wirkt nach.
Lasst die Bauern beten, wir kaufen alles auf dem Markt. Das hat eine meiner Großmütter oft anstelle eines Tischgebets gesagt. Aber etwaige Gebete der Bauern sind in letzter Zeit anscheinend nicht hinreichend erhört worden. Jedenfalls fällt der Ernteblick zurück recht düster aus und der Ernteblick nach vorn erst recht. Denn wie sollen unsere Felder Früchte tragen, wenn sie schon im vorigen Jahr von zu viel Sonne und viel zu wenig Regen ausgetrocknet worden sind? Eine solche Bilanz hat nämlich heute der Deutsche Bauernverband gezogen. Und was soll erst aus der Ernte dieses Jahres werden, wenn das Wenige, was gedeiht, nicht ordentlich geerntet werden kann, weil Corona-bedingt die Erntehelfer fehlen? Lasst die Bauern beten, wir kaufen alles auf dem Markt. Ein solches Tischgebet sollte uns dann eigentlich im Halse stecken bleiben. Denn so wenig uns eine Steckdose nützt, aus der kein Strom kommt, so unergiebig ist ein Markt, der allzu schlecht beschickt werden kann, weil unsere Landwirtschaft eben nicht mehr aus dem Vollen schöpft. Dabei hat uns doch gerade die Corona-Krise gezeigt, wie wenig wir uns in der Not auf globale Lieferketten verlassen können und sollten. Wir sind also mehr denn je gut beraten, uns im eigenen Lande redlich zu nähren. Und deshalb dürfen wir die Nöte der Landwirtschaft eben nicht als Bauernopfer in Kauf nehmen. Es gilt vielmehr, unsere Landwirtschaft in die richtige Furche zu bringen, damit wir alle auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Im Abgang trocken, die Sorgen unserer Landwirtschaft, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und mit unserer Landwirtschaft ist sowohl die heimische, die deutsche, die regionale Landwirtschaft gemeint, als auch der Umstand, dass wir alle miteinander abhängig sind von dem, was aus der Landwirtschaft auf unseren Tisch kommt. Um diese Zeit des Jahres sind bereits viele wichtige Ackerfrüchte geerntet worden, Gerste und Weizen zum Beispiel und natürlich schon längst das Frühjahrsgemüse wie der Spargel. Und so konnte der Deutsche Bauernverband auch schon für dieses Jahr eine vorsichtige Erntebilanz ziehen, was er heute in Berlin getan hat. Von dort berichtet Anna Korwes.
Das Problem des Klimawandels verfestigt sich, die Landwirte brauchen finanzielle Hilfe. Das ist die Botschaft, die der Deutsche Bauernverband setzen will. Denn die Bilanz des Ernteberichts 2020 fällt unbefriedigend aus, so Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Die Ernte war jetzt im dritten Jahr in Folge unterdurchschnittlich. Das hängt damit zusammen, dass wir ein anspruchsvolles Anbaujahr hinter uns haben. Der Herbst war sehr nass, sodass wir nur suboptimal aussehen konnten. Der Winter war durchwachsen, der Februar feucht und dann kam eine lange Trockenperiode,
die mancherorts von Mitte März bis in den Juni hineinwährte. Mit Betonung auf mancherorts. Denn der Erntebericht zeigt eklatante Unterschiede. Während es in einigen Regionen tatsächlich monatelang trocken blieb, der Ertrag entsprechend schlecht ausfiel, regnete es in anderen Regionen ausreichend. Dort konnten die Landwirte sogar eine überdurchschnittliche Ernte einfahren.
Wir haben erneut, das ist wieder auffallend, auch kleinräumig regionale Unterschiede. Da kann es durchaus sein, dass die Ernteerträge innerhalb einer Gemarkung um 30-40% geschwankt haben.
Über alle Getreidesorten hinweg rechnet der Bauernverband in diesem Jahr mit einer Ernte von 42,4 Millionen Tonnen. Das sind knapp 5% weniger als im Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Auch in der Europäischen Union sei die Ernte insgesamt geringer ausgefallen. Normalerweise müsste das dazu führen, dass der Weizen teurer wird, die Landwirte mehr Geld pro Tonne bekommen. Der Weltmarkt mache ihnen aber einen Strich durch diese Rechnung, so Bauernpräsident Ruckwied.
Denn da haben wir eine andere Situation. Die weltweite Weizenproduktion wird über dem Verbrauch liegen und so sind die Preise nach wie vor unter Druck.
Für die Verbraucher heißt das keine steigenden Preise. Die Landwirte bringe das aber in Liquiditätsprobleme, betont der Deutsche Bauernverband. Er beklagt, wie schon seit Jahren, fehlende staatliche Unterstützung, obwohl 2018 schon mal kurzfristig Dürrehilfen gezahlt wurden. Man müsse dem Problem mit den Klimaveränderungen aber langfristig begegnen, so Ruckwied.
Wir brauchen den Aufbau einer Mehrgefahrenversicherung, damit der Landwirt selbst das Risiko reduzieren kann. Ich sage es aber ganz offen, der Aufbau einer Mehrgefahrenversicherung, den kann die Landwirtschaft allein nicht stemmen. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass hier Bund und Länder hier Mittel zur Verfügung stellen.
Die Landwirte selbst versuchten, sich auf den Klimawandel einzustellen, indem sie auf widerstandsfähigere Anbausorten setzten, sowie auf schonendere Verfahren der Bodenbearbeitung.
Soweit unsere Reporterin Anna Korwes zur Erntebilanz, die der Deutsche Bauernverband heute in Berlin gezogen hat und zu den Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Felix Prinz zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler, Landwirt und Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Graf.
Gegen Witterungsbedingungen können wir alle miteinander nicht allzu viel ausrichten, auch die Landwirtschaft nicht. Aber sehen Sie in der Landwirtschaft, vor allem in der konventionellen Landwirtschaft in Deutschland, auch hausgemachte Probleme, die dafür sorgen, dass sich die Witterungsbedingungen besonders gravierend auswirken?
Vielleicht anders ausgedrückt, wir müssen alle auf diese Veränderungen reagieren. Wir können nicht so tun, als gäbe es die Klimaveränderungen nicht und deswegen müssen wir unsere Anbausysteme umstellen. Da geht es um insbesondere die Böden, die müssen wir im Wasser aufnahmefähiger machen, wir müssen sie am Wasser haltefähig machen und wir müssen dafür sorgen, dass sie das Wasser dann abgeben können, wenn es trocken wird. Da gibt es vieles, was verändert werden muss in Bezug auf Systeme, wie sie heute auf großen Flächen gefahren werden, wo zum Beispiel sehr wenig verschiedene Fruchtfolgen gefahren werden, nur Mais angebaut wird zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Hebel, die wir bewegen müssen.
Das heißt also, die viel zitierten Monokulturen sind besonders anfällig für extreme Wetterlagen und sind deshalb nicht das Nonplusultra?
Sie sind es deswegen, weil sie dazu führen, dass der Boden immer weniger wasseraufnahmefähig wird. Da gibt es ganz gute Untersuchungen, die dazu von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft gemacht worden sind. Die zeigen, dass unter reinen Maismonokulturen, und die gibt es mancherorts, die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens gegen Null geht.
Dieses Problem dürfte natürlich auch den meisten Leuten in der Landwirtschaft bekannt sein. Warum setzt die konventionelle Landwirtschaft trotzdem in so hohem Maße auf Monokulturen? Und umgekehrt gefragt, welche Anreize könnte man schaffen, dass sie das nicht tut?
Eben, Sie haben das ja gerade gesagt, es hängt sehr viel zusammen mit den Anreizen, die geschaffen sind. Es hängt mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen, aber es hängt auch damit zusammen, dass wir über Jahrzehnte geglaubt haben, dass alle Fehler, die man im Ackerbaulichen macht, man aus dem Düngersack oder mit der Pflanzenschutzspritze wieder bereinigen kann. Das ist nicht der Fall. Das sehen auch immer mehr Berufskollegen. Deswegen ist die Diskussion im Berufsstand ja auch sehr stark. Wie kommen wir hin zu reichhaltigeren Fruchtfolgen? Da gibt es natürlich dann auch die Frage, wie kann ich das verkaufen, was ich da erzeuge? All das muss zusammenspielen und funktionieren.
Was spricht denn für Monokulturen? Denn das müsste man ja wahrscheinlich zunächst mal verstehen, wenn man diese Diskussion auch mit denen, die Monokulturen betreiben, führen möchte.
Wenn ich nur in bestimmte Sachen hinein investiere, mich da spezialisiere, dann habe ich natürlich Kostenvorteile. Nicht, weil ich brauche nur wenig Mechanisierung, ich brauche nur wenig Lagerdiversität, weil ich ja nur ein oder zwei Produkte habe. All diese Sachen wirken kostensenkend. Nur was wir heute feststellen ist, meine Wettbewerbsfähigkeit ist nur augenblicklich besser. Und auf die lange Sicht hinaus werde ich wesentlich weniger widerstandsfähig gegen die Veränderungen, die kommen. Und das ist der Grund, warum jetzt viele Leute über Veränderungen nachdenken, die das jahrelang nicht für nötig gehalten haben.
Das heißt, Landwirte müssten dann schon auch einen langen Atem haben, damit sich diese Kosten dann am Ende doch rechnen, von denen Sie sprechen. Das ist aber wahrscheinlich gerade in dieser jetzigen Situation schwierig, wo auch einige Betriebe, das sagt der Deutsche Bauernverband ja auch in seiner Bilanz, in Existenznöte geraten, dann ausgerechnet langen Atem aufzubringen. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt.
Das ist auch so. Das ist ja der Grund, warum, wenn ich heute auf ökologische Landwirtschaft umstelle, wo ich all diese Prinzipien beachten muss, die mit der Vielfalt zusammenhängen, eine staatliche Förderung kriege, die mir hilft, diese Umstellung zu bewältigen. Deswegen machen es ja auch immer mehr Bauern.
Wie lange würde es denn dauern, die Landwirtschaft in Deutschland so umzubauen, wie Sie das eben skizziert haben?
Wir reden natürlich über Schritte. Die deutsche Bundesregierung hat sich bis 2030 das Ziel 20% Ökolandbau gesetzt. Das wäre von heute aus eine Verdopplung. Die Europäische Union will darüber hinaus 25% in ganz Europa. Wenn das erreicht wird, hat man auf dieser Fläche sehr viel erreicht. Aber das reicht ja nicht, wenn ich die ganzen Probleme im Zusammenhang mit der Bodenfruchtbarkeit, mit der biologischen Vielfalt, mit dem Beitrag der Landwirtschaft zu Klimawandel und sehe, dann muss ich auf der ganzen Fläche was ändern. Das nächste Jahrzehnt muss dazu genutzt werden, peu à peu die gesamte Landwirtschaft umzubauen, das heißt auch die politischen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die ganze Landwirtschaft umzubauen, damit die Betriebe mitkommen. Weil das Ganze darf ja nicht damit enden, dass immer mehr Betriebe das Handtuch werfen, als das ohnehin schon der Fall ist. Und wir am Schluss nur noch pro 3 Dörfer einen riesen Betrieb haben. Das kann nicht unser Ziel sein.
Sich um die Probleme der Landwirtschaft zu kümmern, hat ja auch gerade in diesem Jahr einen sehr aktuellen Anlass bekommen. Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wenig wir uns in einer solchen Notlage auf globale Lieferketten verlassen können und sollten. Eine naheliegende Schlussfolgerung wäre dann natürlich, bei unserer Lebensmittelversorgung mehr auf das eigene Land, mehr auf die eigene Region zu setzen. Nur wie weit kommen wir bei diesem Versuch? Wie sehr lässt sich steigern, was Fachleute immer den Selbstversorgungsgrad nennen?
Ja, in gewissem Umfang wird man genau das machen müssen. Die Lieferketten haben ja in der Corona-Krise bei uns recht gut gehalten, muss man ja sagen. Wo sie besonders schlecht gehalten haben, ist in vielen Entwicklungsländern, wo die sowieso schon am unteren Ende der Skala sind, am meisten gelitten haben. Aber trotzdem, den Warnschuss müssen wir gehört haben. Wir müssen regionalere Wirtschaftskreisläufe aufstellen. Wir müssen mehr Selbstversorgung herstellen. Das bedingt auch, dass wir eine andere Art von Struktur in der Lebensmittelwirtschaft überhaupt brauchen. Das hat ja diese ganze Tönnies-Geschichte gezeigt. Wenn wir nur noch eine Handvoll Schlachthäuser in ganz Deutschland haben, dann hängt das ja damit zusammen, dass wir über Jahrzehnte alles, was kleines, handwerkliche Lebensmittelverarbeitung war, zunichte gemacht haben. Und da müssen wir auch einen Schritt zurück. Wir müssen mehr handwerkliche, mehr regionale Lebensmittelverarbeitung in die Regionen kriegen, um dort Wertschöpfungsketten aufzubauen, die dann den Landwirten mehr Sicherheit für den Absatz geben, die aber auch in Krisenzeiten mehr Lebensmittel vor Ort zur Verfügung stellt.
Nun ergibt sich ja aus der Bilanz, die der Deutsche Bauernverband heute gezogen hat, auch, dass sich Witterungseinflüsse, und die wird es ja immer geben, dass sich also Witterungseinflüsse regional sehr unterschiedlich, sogar extrem unterschiedlich niederschlagen. Das heißt, der Versuch bei der Lebensmittelversorgung auf die eigene Region zu setzen, stößt unter Umständen sehr schnell an Grenzen. Wie bekommt man das in den Griff?
Naja, natürlich können wir keine Lebensmittelwirtschaft schaffen, die lauter kleine Inselchen machen, auf denen jeder autark ist. Das wird nicht funktionieren. Auch Deutschland kann nicht so eine Insel werden, noch nicht mal Europa. Aber worum es geht, ist nicht, jetzt alles auf Karte B zu setzen, nachdem Karte A gescheitert ist, sondern es geht darum, dass wir resilientere Systeme schaffen, also Systeme, die mit den Veränderungen besser zurechtkommen. Und da ist die Richtung, die ich genannt habe, mehr Vielfalt, mehr Regionalität, mehr handwerkliche Verarbeitung, mehr Mittelstand in die ländlichen Räume, all diese Dinge sind alles Elemente, die uns resilienter machen. Dass wir daneben oder davor und ganz besonders alles tun müssen, um diese Klimakrise zu stoppen, die uns nämlich an die Wand fährt, wo wir nicht hoffen können, dass wir nur dadurch, dass wir Maßnahmen treffen, das alles abpuffern können. Das ist doch klar und das müsste auch als allererstes diskutiert werden.
Felix Prinz zu Löwenstein, Agrarwissenschaftler, Landwirt und Vorstandsvorsitzender des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Vielen Dank. Im Abgang trocken, die Sorgen unserer Landwirtschaft, der Tag in HR2 Kultur. Eine Landwirtschaft ohne Sorgen oder sagen wir eine Landwirtschaft, deren Probleme sich auf kurzen Wegen lösen lassen, nämlich nachbarschaftlich, eine solche Landwirtschaft schildert uns der Journalist Florian Illies in seinem Buch Ortsgespräch, erschienen im Jahre 2006. Ein nostalgischer Blick des Autors auf seine Heimat, die Kleinstadt Schlitz in Mittelhessen, wo in seiner Erinnerung diverse Uhren anders gehen.
Neben der Burg und der Kirchturmuhr und der Sirene der Freiwilligen Feuerwehr wird auf dem Land auch die Natur noch als eine Autorität akzeptiert, die einen kollektiven Lebensrhythmus vorgibt. So merkt man in ganz Schlitz, was gerade in den Gärten reif geworden ist, und zwar weit über den Spargel hinaus. Wenn die ersten Salatköpfe geerntet werden können, gibt es bei allen Salat zu essen. Und weil dann fast alle, die ihn anbauen, zu viel haben, setzt der berühmte ländliche Versorgungsverkehr ein. Man trägt den Salatkopf zum Nachbarn und zur Tante zwei Straßen weiter. Das gleiche Spiel wiederholt sich, wenn die Kürbisse reif sind und die Zucchini. Dann wird für eine Woche der Speiseplan in den Häusern auf Kürbis- oder Zucchini-Speisen umgestellt. Und der Rest wird großflächig über die Bekanntschaft und Verwandtschaft verteilt. Das Einfrieren von selbstgeernteten Gemüsen und Früchten ist auf dem Land immer nur die drittbeste Lösung. So zieht sich ab Juni bis in den Oktober, wenn die Äpfel und Birnen reif sind, eine unsichtbare Naturkostverwertungskette durch die Straßen von Schlitz. Autofahrer, Radler und Fußgänger bemühen sich in ihren Körben, Salatköpfe von A nach B zu bringen und holen dafür Bohnen von B nach A. Tante Martel trägt dann ein paar Wochen später Erdbeeren von A und B zu D, wofür ihr Onkel Häger sofort mit Zucchini dankt und Tante Rosa A und die Bäckersfrau Linke B zwei Monate später mit Johannisbeeren.
Ländliche Versorgungsketten in Schlitz im Osten des mittelhessischen Vogelsbergs, der Heimat des Journalisten Florian Illies. Später hören wir noch mehr aus seinem Buch Ortsgespräch. Und da wir nun schon in Hessen sind, schauen wir uns jetzt natürlich auch die hessische Landwirtschaft genauer an. Denn die Bilanz, die der Deutsche Verbrauchernverband heute Morgen in Berlin für ganz Deutschland gezogen hat, fällt ja, wie wir gehört haben, regional durchaus unterschiedlich aus. Und deshalb hat sich unser Reporter Rainer Janke ganz speziell die hessischen Verhältnisse angeschaut und erläutern lassen.
Die Weizenernte in Hessen ist durch, die Körner im Silo, die Mähdrescher in den Scheunen. Und auch wenn die Bauern viele Sorgen hatten, am Ende ging alles gut, bilanziert Peter Voss-Fels.
Also wir haben die Getreideernte ca. 2 Wochen früher wie sonst abgeschlossen, durch die extreme Frühjahrstrockenheit, die wir hatten, wo wir schon ganz, ganz schlimme Befürchtungen hatten, denn der April und der Mai und auch der März, die waren so trocken bei uns.
Der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes muss es wissen, er hat die hessischen Äcker und Felder im Blick. Und er wird bestätigt von Norbert Klapp, der ist Kreislandwirt im Schwalm-Eder-Kreis und hat festgestellt, auf manchen Feldern ging das Getreide gut, auf anderen weniger.
Wir haben Schläge gehabt mit 56 Dezitonnen Weizen und mit 112. Und mittlerweile entscheiden halt auch 1 bis 2 Gewitterschauern im Mai, Juni, über Wohl und Wehe des Ackerbaus.
Probleme haben derzeit noch die Milchbauern, denn weil der erste Grasschnitt dürftig war und der dritte wegen der Trockenheit komplett ausgefallen ist, werden Heu und Silage derzeit knapp.
Heuballen waren ja im Februar, März eigentlich nicht verkäuflich, weil vom letzten Jahr genug da war. Und mittlerweile rufen alle wieder, wo ist Heu und wo kann man was bekommen. Das ist halt Markt und da muss man gucken, wie sich das entwickelt.
Ganz andere Probleme hatten die südhessischen Obst- und Gemüsebauern in diesem Jahr. Die sorgten sich vor allem um die Erntehelfer, die wegen der Corona-Pandemie auszufallen drohten. Spargelbauer Rolf Meinhardt sieht dennoch eine positive Bilanz.
Ja, also 30% der Ernte ist auf dem Feld geblieben. Das ist allerdings nicht nur in Hessen oder bei uns so, das ist bundesweit eigentlich so. Ja. Aber ich denke, damit können wir dieses Jahr gut leben. Und am Anfang der Saison habe ich schon gedacht, es gibt den Reinfall des Jahrhunderts. Wie es geheißen hat, wir dürfen keine Erntehelfer mehr bekommen, ja, und alle Grenzen waren dicht. Aber Gott sei Dank kann man sagen, es hat sich alles noch einigermaßen gewandelt.
Sein Kollege Andreas Leonhard aus Griesheim ist froh, dass trotz aller Probleme mit den Erntehelfern zumindest der Wettergott ein Einsehen hatte.
Ja, ich glaube, das war der Hauptgrund, dass immer nach einer Hitzeperiode immer eine kühle Phase kam und uns das wieder gerettet hat, sowohl bei Spargel als auch bei den Erdbeeren, dass es also nie eine Schwemme gab und wir immer gerade so rumgekommen sind.
Doch so ganz vorbei ist die Erntesaison hierzulande noch nicht. Vor allem der Mais steht noch auf den Feldern, sagt Peter Voss-Fels.
Der sah bis vor 2 Wochen gut aus, fängt aber jetzt an, durch die extreme Trockenheit, die wir haben, auch in die Notreife zu gehen. Das heißt, der Ertrag wird auch deutlich zurückgehen.
Und im Norden des Landes warten neben dem Mais noch Zuckerrübe und Kohl auf die Ernte. Und da passt das Wetter derzeit ganz gut, ergänzt Norbert Klapp.
Gerade die Rüben und der Kohl, die wachsen jetzt nochmal richtig gut. Die Temperaturen, die jetzt wieder kommen sollen, 30 Grad und nachts kühl, führen eigentlich auch nochmal zum Wachstum bei.
Am Ende wird aber hoffentlich auch bei Kohl und der Zuckerrübe alles glatt gehen. Und weil ja nach der Ernte bekanntlich vor der Ernte ist, blicken Hessens Landwirte bereits jetzt voraus aufs nächste Jahr. Und da hat Gemüsebauer Andreas Leonhardt vor allem einen Wunsch.
Wäre schön, wenn wir nächstes Jahr eine gute Saison mit weniger Aufregung am Anfang von der Saison hätten. Ja, das wäre, glaube ich, allen gedient.
Aber leider leben wir nicht in jenen alten Zeiten, in denen das Wünschen noch geholfen hat, wie es im Märchen der Froschkönig heißt, das uns die aus Hessen stammenden Brüder Grimm überliefert haben. Carsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbandes, außerdem Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes und selbst Landwirt mit Futterbaubetrieb, 190 Milchkühen und 235 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Grüß Sie.
Alles in allem klingt die vorläufige Bilanz der hessischen Landwirtschaft etwas besser als die Bilanz, die der Deutsche Bauernverband heute für ganz Deutschland gezogen hat, falls dieser Eindruck nicht täuscht. Welchen glücklichen Umständen hat es die hessische Landwirtschaft zu verdanken? Waren es Hand aufs Herz vielleicht tatsächlich nur glückliche Umstände, kurz gesagt Glück?
Ja, ich denke schon. Es ist ja auch bei Präsident Ruckwied schon durchgedrungen, dass es regional sehr, sehr unterschiedlich war. Und wir hatten in Hessen das ein oder andere Gewitter. Norbert Klapp hatte schön beschrieben eben in dem Beitrag. Und ja, es schien wirklich so zu sein, nach einem relativ feuchten Winter bis in den Februar hinein kam denn plötzlich Trockenheit. Und hier und da fiel noch mal eine Schauerregen und das hat denn der einen oder anderen Region weitergeholfen. Das war sicherlich so. Ich komme ja aus dem Norden Hessens und ich muss sagen, hier in meiner Heimatregion, in meiner Gemarkung, es war wirklich das trockenste Jahr gegenüber 2018 und 2019 noch mal viel, viel trockener. Wir haben heute den ersten spürbaren Regen bekommen, eine Gewitterschauer heute. Also auch wie im Bundesschnitt sehr, sehr unterschiedlich, aber vielleicht doch ein bisschen besser als in einigen ostdeutschen Regionen. Das würde ich schon so sehen.
Allerdings, auch wenn man sagen kann, es ist am Ende noch mal gut gegangen, es hätte noch schlimmer kommen können, hört man natürlich auch in diesem Beitrag von Rainer Janke, ein bis zwei Gewitterschauer mehr oder weniger entscheiden über Wohl und Wehe. Das heißt, wenn die Landwirtschaft auch hier in Hessen immer wieder mit Witterungsbedingungen zu kämpfen hat und mit ihrer Abhängigkeit von diesen Bedingungen, welche Möglichkeiten haben und nutzen denn landwirtschaftliche Betriebe, um diese Abhängigkeit zu begrenzen?
Ja, gerade wir in der Landwirtschaft, ich sage immer so lapidar, wir haben ja unsere Werkstatt oft im Freien, also draußen. Wir merken ja als Erste, regnet es, wie ist die Witterung, was hat sich verändert? Und wir sind eigentlich schon seit vielen Generationen gewohnt, damit umzugehen. Aber wir stellen auch fest, und das hat Präsident Ruckwied ja auch in seinem Beitrag erwähnt, das ist jetzt das dritte trockene Jahr in Folge. Und in diesem Jahr war halt noch das Extrem, dass es gerade in den Hauptwachstumsmonaten März, April, Mai in vielen Regionen so gut wie überhaupt nicht in Hessen geregnet hat. Und das war das große Problem. Und wir Landwirte machen uns natürlich Gedanken, wie bekommen wir Nahrungsmittel produziert, ausreichend für die Verbraucher hier vor Ort? Wie bekommen wir unsere Tiere satt, unser Grundfutter herbei? Und das ist schon eine Herausforderung in so einem trockenen Jahr.
Zu Beginn der Sendung haben wir von Felix Prinz zu Löwenstein, dem Vorstandsvorsitzenden des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, gehört, was es mit dem Problem der Monokulturen auf sich hat, die zwar kurzfristig, wie er sagt, kostengünstig seien, aber eben dazu führten, dass der Boden immer weniger Wasser aufnehmen kann. Und Prinz Löwenstein sagt, wenn es weniger Monokulturen gäbe, dann wären die Felder längerfristig widerstandsfähiger gegen Trockenheiten. Ist diese Einsicht denn in den Reihen hessischer Bauern schon hinreichend weit verbreitet, dass man sich allmählich verabschiedet von Monokulturen?
Ich denke, gerade die Landwirte versuchen auf die Veränderungen, was die Witterung angeht, natürlich zu reagieren. Wir sind die, die sich mit Sicherheit am meisten Gedanken darüber machen. Und Prinz Löwenstein hat es auch erwähnt, es ist nicht ein Problem der rein konventionellen oder ökologischen Landwirtschaft. Es ist insgesamt ein Problem, wenn Wasser fehlt. Und ja, wir machen uns Gedanken, wie können wir Humus mehren, wie können wir bodenschonender arbeiten, dass nicht zu viel Wasser verdunstet. Wie können wir Wasser in der obersten Schicht auch halten? Wie können wir unsere Kulturen so anbauen, dass wenig Wasser verbraucht wird? Und ja, wir machen uns auch Gedanken, wie können wir unsere Fruchtfolgen weiter ausdehnen? Wir haben also als Hessischer Bauernverband in den letzten zwei Jahren sehr massiv gefordert, dass ein Programm aufgelegt wird, dass es eine gewisse Förderung gibt, wenn man nicht nur drei Kulturen im Rhythmus anbaut, sondern fünf oder mehr, indem man humusmehrende und Eiweißpflanzen anbaut, zum Beispiel Erbsen oder Bohnen. Das hat die hessische Landesregierung aufgenommen. Und das Interessante war, das Programm ist total überrannt worden. Die Landwirte waren natürlich bereit, mitzumachen, die Fruchtfolgen auszudehnen. Und ganz interessant auch, 86% der Antragsteller konventionell wirtschaftende Landwirte, also quasi so verteilt, wie sich die Landwirtschaft darstellt in Hessen, ökologisch und konventionell. Also Landwirte sind schon bereit, sich zu verändern, machen sich sehr viele Gedanken und sind natürlich auch dann bereit, das Ganze in die Tat umzusetzen.
Ernteausfälle bedeuten ja auch ein geringeres Aufkommen an Futter für die Viehzucht. Da könnte man ja nun sagen, liebe Landwirtschaft, verstärkt doch ganz einfach mal den Trend zu weniger Fleischkonsum und betreibt weniger Viehzucht. Dann braucht ihr nicht mehr so viele Flächen für den Anbau von Futtermitteln vorzuhalten, hättet mehr Flächen für anderes und dadurch eine größere Chance, bei Trockenheit mehr Pflanzen zu retten. Ihnen als Landwirt mit Futterbaubetrieb wird diese Argumentation wahrscheinlich nicht gefallen. Aber ist es totaler Blödsinn?
Nein, das ist nicht totaler Blödsinn. Wir merken ja auch, dass sich Essgewohnheiten verändern, dass die junge Generation vielleicht lieber auch mal vegetarisch isst oder nicht unbedingt jeden Tag Fleisch braucht. Ich will es mal so ausdrücken. Dennoch will ich auf eins hinweisen, was die Tierhaltung in Hessen angeht. Und gerade die Corona-Krise hat uns ja sehr eindringlich klar gemacht, wie wichtig eine regionale Versorgung mit Lebensmitteln ist. Ich will nur eine ganz markante Zahl nennen, weil man ja auch immer dann, wenn man über Landwirtschaft redet, von Massentierhaltung und Ähnlichem spricht. Dieses Problem haben wir in Hessen schon gar nicht, sondern wir haben eigentlich viel zu wenig Tierhaltung in Hessen. Nur um Ihnen mal klar zu machen, wir hatten vor dem Ersten Weltkrieg, also vor genau 100 Jahren, hatten wir dreimal so viel Tiere umgerechnet auf den Hektar Fläche, wie wir das heute haben in Hessen. Und wir sind nicht mehr in der Lage, auch wenn wir unsere Essgewohnheiten ein Stück weit weniger Fleisch zu essen oder Ähnliches reduzieren würden, wir sind lange nicht mehr in der Lage, unsere hessischen Verbraucher alle mit dem zu versorgen, was wir nur hier in der hessischen Region erzeugen. Also das sind schon Dinge, wo man auch ein bisschen genauer hinschauen muss. Es macht mir große Sorge. Wir haben super toll ausgebildete junge Landwirte, aber viele haben halt keine Lust mehr, sich den Herausforderungen zu stellen, den Auflagen zu stellen, die auf sie zukommen. Und das ist was, was mich als Präsident, als Chef des Hessischen Bauernverbandes auch ein Stück weit traurig macht am Ende.
Wenn die Landwirtschaft bedarfsgerecht produzieren soll, nachhaltig produzieren, rentabel produzieren, welche Art von Unterstützung brauchen Sie da und von wem?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir werden das Problem sicherlich insgesamt nicht alleine stellen können. Ich denke, regionale Lebensmittelproduktion, und das hat Corona auch gezeigt, oder Produktion hier in der Region für die Verbraucher hier in der Region, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und Präsident Ruckwied hat es heute Morgen auch in dem Erntegespräch angesprochen. Da wäre zum Beispiel so eine Mehrgefahrenversicherung eine der Absicherungen, die die Landwirtschaft durchaus brauchen würde. Das heißt, ein Landwirt sichert das Risiko ab, dass er mal eine Missernte hat. Das heißt ja nicht, dass wir jedes Jahr so Verhältnisse haben werden wie in diesem Jahr. Ich erinnere nur an das Jahr 2017, wo die ganze Getreideernte regelrecht abgesoffen ist hier in Hessen. Also es werden auch mal wieder andere Zeiten kommen oder es wird auch mal ganz normale Jahre geben, so wie sich der Gemüsebauer vorhin das im Interview gewünscht hat. Und dann wäre diese Gefahr, dass ein Betrieb in finanzielle Schwierigkeiten gerät, aufgrund einer schlechten Ernte durch Trockenheit zum Beispiel, die wäre dann auf mehrere Schultern, auf viele Schultern, auf mehrere Jahre verteilt. Und hier sind dann auch die Bundesländer, aber auch die Bundesregierung gefordert, das Ganze anzustoßen und auch mit umzusetzen.
Carsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbandes. Vielen Dank. Im Abgang trocken, die Sorgen unserer Landwirtschaft, der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt gehen wir wieder nach Schlitz und damit in die mittelhessische Heimatstadt des Journalisten Florian Illies. In seinem Buch Ortsgespräch beschreibt er unter anderem, wie Tante Martel überschüssige Erdbeeren und Onkel Häger überschüssige Zucchini an die Nachbarschaft weiterreicht und wie auf diese Weise eine ländliche Versorgungskette entsteht mit einem Geben und Nehmen, wie es lokaler nicht sein könnte.
Dieser Austausch umfasst allerdings nicht nur die nützlichen, sondern auch die schönen Dinge, also Blumen. Das Jahr beginnt mit Akelei und endet mit Christrose. Dazwischen kommen bei Mitgliedern des Versorgungssystems immer mal pralle, frische Sträuße von Dahlien, Rosen und Margeriten vorbei, überreicht von den freundlichen Züchterinnen, die die ganze Dahlien- oder Margeritenpracht gar nicht allein bewältigen können und deshalb gerne teilen. Im Sommer hat man in Schlitz das Gefühl, als hätten die Caritas und Fleurop fusioniert. Könnte man sich das alles in Ruhe mit Google Earth von oben anschauen, wäre alles ganz grün und man würde lauter kleine Frauen und Männer sehen, die einen Teil des Grüns über die grauen Straßen zu einem anderen grünen Fleck tragen. Hin und her, her und hin, in einem emsigen Strom wie ein Ameisenvolk auf Ecstasy. Dieser Grünzeugverkehr sorgt zudem dafür, dass immer alle bei jemand anderes gerade ihre Körbe oder Tupperwaren stehen haben und in unserer Garderobe immer Schüsseln oder Körbe von Nachbarn stehen, weshalb noch mehr Geränne nötig ist, damit, so das Ziel, am Ende alle Tupperdosen wieder am rechten Ort sind. Da sich dieses Prinzip des permanenten Warenaustauschs so gut etabliert hat auf dem Land, lässt es sich auch auf Kuchen jeder Art und, falls der Versorgte krank ist, Suppen und andere Speisen in schwarzen Kochtöpfen erweitern. Ich würde schätzen, dass etwa ein Drittel der gesamten Auto- und Fahrradfahrten in der Provinz nur deshalb gemacht wird, um einen Salat oder Topf irgendwo hinzubringen, zurückzubringen oder abzuholen. Am Ende jedenfalls sind alle versorgt und gut beschäftigt.
Beobachtungen des Journalisten Florian Illies in seinem Heimatort der Kleinstadt Schlitz im Vogelsberg. Fortsetzung folgt. Alle versorgt und gut beschäftigt. Solche Zustände wünschen sich natürlich auch alle, die von der Landwirtschaft abhängig sind, sei es als Beschäftigte, sei es als Belieferte. Aber ungünstige Witterung oder plötzliche Krisen wie Corona führen auch in der Landwirtschaft dazu, dass ausreichende Versorgung und gute Beschäftigung alles andere als selbstverständlich sind. Nun gibt's allerdings einen berühmten Spruch, der auf ebenso einzigartige wie mutmachende Weise Weltuntergangsstimmung und Landwirtschaft zusammenbringt. Ein Satz, der immer wieder Martin Luther zugeschrieben wird, obwohl es keinen einzigen Beleg dafür gibt, dass Luther diesen Satz auch wirklich gesagt hat. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen, heißt der Satz. Und damit sind wir bei denen in der Landwirtschaft, die Obst anbauen und vermarkten. Und bevor wir gleich einen Obstbauern aus Frankfurt-Niedererlenbach zu Wort kommen lassen, lenkt zunächst meine Kollegin Lea Schebaum unseren Blick auf einen ganz speziellen Apfel, den es jedenfalls zur Lutherzeit noch nicht gegeben hat.
Immer gleich groß, immer makellos. Der Apfel mit dem kleinen pinken herzförmigen Aufkleber drauf, das ist Pink Lady. Und eigentlich ist das gar kein normaler Apfel, sondern eine Marke. Auf jeden Fall ist Pink Lady keine Apfelsorte, aber von vorne. Esse ich einen Pink Lady Apfel, esse ich eigentlich die Sorte Cribs Pink. Den Namen Pink Lady hat der Apfel nur, weil es eine Firma gibt, die so heißt und die die Rechte an diesem Namen hat. Das heißt, Apfelbauern, die Pink Lady Äpfel verkaufen wollen, brauchen nicht nur die richtigen Apfelbäume, sondern eine Lizenz. Und das ist noch nicht alles. Wer Pink Lady Äpfel anbauen und verkaufen will, der muss so einiges beachten. Die Äpfel müssen eine bestimmte Größe haben, eine bestimmte Farbe, mindestens 40% zartrosa und einen Mindestzuckergehalt. Dann und nur dann darf am Ende der begehrte Pink Lady Aufkleber auf den Apfel drauf. Und nur dann bekommen die Apfelbauern 1 Euro pro Kilo. Ist der Zuckergehalt zu niedrig, die Farbe zu wenig zartrosa, der Apfel zu klein, gibt es 90% weniger Geld, nur 10 Cent pro Kilo. Und das wird streng überprüft. In einem Video auf der Homepage des Unternehmens sieht man, wie zwei Plantagenmitarbeiter die Äpfel an den Bäumen inspizieren. Einer der beiden erklärt, was sie tun.
Wir sind dabei, mit den von Pink Lady gelieferten Unterlagen die Farbe ein letztes Mal zu überprüfen.
Dabei sieht man, wie die beiden mit einer Farbschablone abgleichen, ob die Äpfel die richtige Farbe haben. Ob sie auch schon reif für den Pink Lady Aufkleber sind, wird aufwendig festgestellt, sagt ein Apfelbauer aus Frankreich im Video.
Hierzu sind Analysen erforderlich, die oftmals von Technikern durchgeführt werden. Sie messen die Festigkeit des Fruchtfleisches, den Zuckergehalt der Frucht und kontrollieren, ob die vom Baum produzierte Stärke hinreichend in Zucker umgewandelt wurde.
Angebaut wird unter anderem in Australien und Neuseeland, Frankreich und Italien. Für deutsche Apfelbauern bedeutet das, ihre Äpfel werden weniger gekauft. Denn die Kunden kaufen fleißig Pink Lady, trotz eines höheren Preises und trotz der schlechteren Klimabilanz. Vielleicht, weil sie wissen, was sie erwartet, weil jeder Apfel mit dem kleinen pinken, herzförmigen Aufkleber gleich aussieht und immer gleich schmeckt.
Lea Schebaum über die Pink Lady, eine Apfelmarke mit Erfolgsgeschichte, in der aber nach Ansicht vieler Menschen der Wurm drin ist. Nicht in der Apfelmarke, aber in der Erfolgsgeschichte, genauer gesagt in ihren Begleiterscheinungen und möglichen Folgen. Andreas Schneider, Obstbauer und Inhaber des Obsthofes am Steinberg in Frankfurt-Niedererlenbach. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Neben dem Angebot Ihres Hofladens bieten Sie ja auch zahlreiche Veranstaltungen und Events an. Das heißt, Sie sind durchaus jemand, der sich nicht nur über Obstanbau, sondern auch über Marketing Gedanken macht. Was geht Ihnen als Obstbauer einerseits und als Obstvermarkter andererseits durch den Kopf, wenn Sie an die Pink Lady denken?
Naja, die Pink Lady ist halt eine hochmoderne Hochleistungssorte, die mit ganz viel Pflanzenschutz und Düngemittel große Erträge bringt und natürlich auch entsprechend selektioniert worden, gezüchtet worden ist, um diesen Ansprüchen zu genügen. Wir als Öko-Obstbauern, die seit fast 30 Jahren biologischen Pflanzenschutz betreiben und wirklich mehr so intensiv-extensiv arbeiten, ist es natürlich schon ein Erschrecken, wie viel Menge da runterkommt vom Hektar. Und dass es natürlich wirklich so eine designte Apfelsorte ist. So, ne? Also nichts Natürliches mehr gewachsen, sondern etwas, was wirklich so geprägt wurde. Es muss auf die Zielgruppe genau passen.
Die Umweltorganisation Greenpeace sagt, wenn alle Menschen nur noch eine Sorte oder im Falle der Pink Lady eine Marke kaufen würden, dann würden infolgedessen immer weniger andere Apfelsorten angebaut. Die Samen dieser Sorten gingen dadurch verloren und robuste Apfelsorten, die auch den klimatischen Veränderungen standhalten könnten, die ließen sich dann in Zukunft nur schwer weiterentwickeln. Können Sie das aus Ihrer Erfahrung bestätigen?
Ganz genau, weil die ganzen modernen Sorten bauen auf einer alten Sorte auf, und zwar Golden Delicious, die ist hochgradig anfällig. Und alle Zuchtstämme, die danach kamen, haben Golden Delicious Gene in sich. Und man muss in der Züchtung komplett umdenken, wenn man in die Zukunft gehen will und sagen will, man will wirklich was für die Trockenheit und für den Klimawandel an Obstsorten haben. Genau. Und natürlich die Biodiversität geht verloren. Also die Vielfalt in der Sortenwahl geht auf jeden Fall immer weiter zurück.
Gleichwohl, ob es einem gefällt oder nicht, die Geschichte der Pink Lady ist eine Erfolgsgeschichte und bedeutet somit Konkurrenz. Wie wehren Sie sich gegen solche Vorstöße in Ihrer Branche?
Für mich ist Pink Lady keine Konkurrenz. Im Gegenteil, Pink Lady ist das Gegengesicht und wir sind die andere Seite. Wir sind die helle Seite vom Mond. Nicht the dark side of the moon, sondern wir kultivieren 135 historische, vom Aussterben bedrohte Apfelsorten. Und die verkaufen wir jetzt gerade im Herbst, fängt es an mit Alkmene, später Mischens Rosenapfel und dann Goldparmene und Muskatrenette, Ananasrenette. Und das sind unsere Marketing-Tools, die wir bedienen, nämlich die alten historischen Sorten mit dem richtig guten Aroma.
Nun ist das Kultivieren ja keine ganz leichte Sache. Das zeigt ja gerade die Bilanz, die der Deutsche Bauernverband heute vorgelegt hat. Er hat auch auf die Probleme aufmerksam gemacht, denen sich die Landwirtschaft jetzt gegenüber sieht, sei es wegen der Trockenheit, sei es wegen der Corona-Krise. Mit welchen Herausforderungen haben Sie denn auf Ihrem Hof zu kämpfen?
In erster Linie Trockenheit. Die Apfelbäume, die bei uns stehen, hatten halt durch 2018 und 2019 dermaßen gelitten unter dem Trockenstress. Überlegen Sie mal, Sie sind Rentner, also wie jetzt unsere Apfelbäume, die sind jetzt über 50 Jahre alt und Sie haben 6 Monate kein Wasser. Das ist tödlich. Wir haben von unseren 8.500 Bäumen 1.000 letzten Winter gerodet und das ist eine Tendenz, die steigt. Darunter waren viele Jungbäume, die es einfach nicht geschafft haben, weil sie sich noch nicht so verankern konnten. Also Grundwasser ist ganz wichtig. Wasser ist, wird in Zukunft ein unbezahlbares Gut werden.
Was können Sie denn unternehmen, damit solche Krisen Sie nicht so mit voller Wucht treffen in der Zukunft?
Man kann mit anderen Unterlagen arbeiten. Das experimentieren wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Also worauf die Apfelbäume veredelt sind, mit stärker wachsenden Unterlagen. Ressourcenschonend, wasserschonend zu arbeiten, gezielt Wasser zu geben. Über Tropfbewässerung oder über sogenannte Tree-Gator. Das sind so Bewässerungssäcke, die man um die Bäume schnallt. Und natürlich auch entsprechendes Bodenmanagement, also die Bodenoberfläche zu bearbeiten, damit die Feuchtigkeit länger drin bleibt, auch zu mulchen, Kompost auszubringen, das ist unsere Vorgehensweise.
Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, aber wahrscheinlich ist das ohne größere Investitionen kaum zu stemmen. Welche Art von Unterstützung wünschen Sie sich denn und von wem?
Ich denke, es wäre ganz gut, wenn es einmal Unterstützung zum Beispiel seitens der Politik gibt, dass es für Betriebe wie uns Kredite gibt, die auf die Nachhaltigkeit, Sustainability ausgerichtet sind, da entsprechend auch Zinsvergütungen haben und auch zu besseren Konditionen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir vom Bauernverband, dass einfach auch mehr ökologische Betriebe gefördert werden, weil das Ansinnen ist ja, die Landwirtschaft in die Zukunft zu führen und zwar nicht in anderen Ländern, dass es auswandert in andere EU-Länder oder noch weiter Drittstaaten, sondern dass wir wirklich in unserem eigenen Land, hier bei uns vor Ort, direkt noch die Kultur haben. Also gerade, ich rede nicht von Ackerbaukulturen wie Getreide oder Kartoffeln oder Mais, was in großen Mengen mit großen Maschinen bewirtschaftet werden kann. Nein, die ganzen Handarbeitskulturen, Obst, Gemüse, Kräuter, das muss hier bleiben, weil davon leben wir auch, nicht nur von Brot.
Seit Beginn der Corona-Krise gehen ja anscheinend immer mehr Menschen dazu über, ja ganz regional, im extremen Sinne regional oder lokal zu werden, nämlich im eigenen Garten Gemüsebeete anzulegen oder auch eben Obstbäume zu pflanzen, weil sie sich zum einen Sorgen um Lieferengpässe machen und weil sie zum anderen, Stichwort Kurzarbeit oder Homeoffice, auch Zeit dazu gehabt haben in letzter Zeit. Macht Ihnen als professionellem Obstbauer dieser Trend Sorgen?
Nein, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, weil er schafft für die Menschen, die das tun, wieder ein Bewusstsein für die Wertigkeit der Arbeit. Wenn Sie mal wieder so 3 Monate in Ihrem Garten gestanden haben und wissen, was bedeutet, was Trockenheit ist, wie oft Sie Wasser gegeben haben, wie viel Sie gehackt haben, dann wissen Sie auch dann im Supermarkt oder im Einzelhandel oder bei Ihrem Biobauern um die Ecke, die Arbeit zu wertschätzen und den Preis zu wertschätzen, den es hat. Da wissen Sie, ja, da steckt Arbeit dahinter. Das ist nicht nur einfach aus der Retorte, aus der Fabrik. Nein, das ist richtig Menschenarbeit, jeden Tag, von morgens bis abends spät.
Andreas Schneider, Obstbauer und Inhaber des Obsthofes am Steinberg in Frankfurt-Niedererlenbach. Vielen Dank. Im Abgang trocken, die Sorgen unserer Landwirtschaft, der Tag in HR2 Kultur. Erinnern Sie sich noch an das Prinzip, alle versorgt und gut beschäftigt? So hat der Journalist Florian Illies den ländlichen Warenaustausch in seinem Heimatort Schlitz im Vogelsberg auf den Punkt gebracht in seinem Buch Ortsgespräch. Er hat uns den regen Transport von Salatköpfen und Suppentöpfen in der engeren und weiteren Nachbarschaft beschrieben, wodurch dann Sie hier oben alle versorgt und gut beschäftigt sind. Und an diesem Punkt, bei diesem Prinzip, stoßen wir jetzt wieder zu ihm.
Dieses Prinzip ersetzt mit der Zeit andere, ältere Prinzipien, etwa das des olympischen Wettkampfes. Schlitz ist, um es kurz zu fassen, der Ort, der Karl Marx Freudentränen in die Augen treiben würde. Hier wird noch ehrlich und gern geteilt. Diese Mentalität des Teilens ist charakteristisch für das Schlitzer Land. Damit wird der Mangel verwaltet, aber genauso der Überfluss. Nur mit großflächigem Verteilen kann man all dem Herr werden, was da in den Gärten wächst. Das Ganze hat nur einen logischen Fehler. Wenn einer zu viel Salat hat, dann haben alle zu viel Salat. Und wenn man selbst nicht weiß, wohin mit seinen Zucchini, kommt auch noch die Nachbarin, bringt 2 Riesenexemplare vorbei und erwartet, dass man sich freut. Einmal klingelte abends Tante Martel. Meine Mutter war gerade dabei, mit der mittelalterlichen Küchenmaschine aus Johannisbeeren Saft zu pressen, der dann zu Marmelade eingekocht werden sollte. Tante Martel strahlte, in der rechten Hand einen prall gefüllten Korb. Darin standen 6 Gläser frisch eingekochte Johannisbeermarmelade, die sie meiner Mutter schenken wollte. Dagegen war an und für sich nichts einzuwenden, allerdings wusste Tante Martel nicht, dass gestern schon Tante Didel mit 5 Gläsern Johannisbeermarmelade vorbeigekommen war und heute Morgen Tante Rosa. Also versuchte meine Mutter, das dankbarste Empfängerlächeln zu strahlen, nahm die Gläser und stellte sie in den Keller zu den anderen Johannisbeermarmeladen.
Erinnerungen des Journalisten Florian Illies nachzulesen in seinem Buch Ortsgespräch. Der reichhaltige Vorrat an Johannisbeermarmelade im Keller des Elternhauses von Florian Illies hätte meinen Kollegen Daniel Donat vielleicht glücklich machen können, denn er hat vor einiger Zeit eine Woche lang gezielt versucht, sich ausschließlich klimafreundlich und regional zu ernähren. Daniel Donat hat diesen Versuch allerdings in Berlin bzw. in Brandenburg unternommen und nicht in Hessen. Und ich weiß auch nicht, ob er eine besondere Vorliebe für Johannisbeermarmelade hat. Aber wie weit er gekommen ist mit seinem Versuch, das hören wir jetzt.
Sich eine Woche lang klimaneutral ernähren. Kein Problem, denke ich mir, denn ich wohne in Berlin und hier gibt's Bioläden an jeder Ecke. Da wird die Woche schon schnell vorübergehen. Natürlich muss ich mich erst einmal umstellen. Ich bin zwar kein dogmatischer Fleischesser, aber ich esse einfach alles, was mir schmeckt. Und ich liebe Prosciutto und Salami. Ab jetzt ernähre ich mich aber vegan und vor allem regional und saisonal. Also esse ich Lebensmittel, die aus Berlin und Brandenburg kommen und kein CO2 verursachen. Im Winter sieht der Speiseplan dann so aus. Kürbisse, ganz viel Kohl, Kartoffeln und solche Leckereien wie Winterrettich, Schwarzwurzeln, Pastinaken, Petersilienwurzel. Also Wurzeln in allen möglichen Variationen. Auf Tomaten, die ich ansonsten so gerne und fast mit allem esse, muss ich verzichten. Denn sie wachsen in Brandenburg im Winter, wenn überhaupt, nur im Gewächshaus. Und das ist nun wirklich nicht klimaneutral. Übrigens, Kaffee, Tee, zuckerhaltige Getränke gehen natürlich auch nicht. Zum Trinken bleibt eigentlich nur das Wasser. Viel Spaß beim Aufwachen, denke ich mir da. Tag 1 der Klimadiät. Es gibt Gemüseeintopf mit Kürbis, Kartoffeln und Mangold. Ein Freund war so nett, mir das zu kochen. Schmeckt ganz okay. Am nächsten Tag gehe ich in einen Biomarkt einkaufen. Schnell merke ich, dass es beim Gemüse eigentlich nur Kartoffeln, Pilze und Kohl aus der Region gibt. Aber wie sieht es mit anderen Lebensmitteln aus? Vielleicht gibt es ja leckere vegane Aufstriche. Ich lasse mich vom Filialleiter beraten. Sie haben ja bestimmt hier irgendwelche veganen Aufstriche. Kommen die denn aus der Region? Könnte ich irgendwas kaufen, was mir dann auch schmeckt?
Also an veganen Aufstrichen haben wir tatsächlich 2 Hersteller, die hier in Berlin sind.
Wenn ich diese Hanfcreme-Bruschetta kaufe, kann ich mir sicher sein, dass alles aus der Region kommt.
Nö.
Nee?
Nee. Also wo würde die Hanfsamen herbeziehen? Das schreiben sie zum Beispiel hier nicht mit drauf. Das müsste man direkt beim Hersteller nachfragen.
Also eigentlich muss ich ja hungrig aus diesem Laden gehen. Ich kann mir ja eigentlich nichts kaufen.
Das hätte ich nicht gedacht. Selbst im Biomarkt ist die Auswahl an regionalen Produkten echt überschaubar. Was soll ich heute bloß essen? Diese Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Und das, obwohl ich mir selten Gedanken übers Essen mache. Abends gibt's dann gerösteten Blumenkohl mit Möhren und Kartoffelbrei. Das habe ich im Biomarkt gekauft. Schmeckt eher öde, aber Hauptsache der Hunger ist erst einmal gestillt. Am Morgen von Tag 3 geht die Suche nach klimafreundlichem Essen weiter. Ein Frühstück mit belegten Brötchen, wie ich das sonst so mache, geht nicht. Ein Biobäcker liegt nicht auf meinem Weg und so entscheide ich mich erst einmal, gar nichts zu essen. Mittags hole ich mir Pommes, natürlich ohne Ketchup und Mayo. Im Imbiss frage ich sogar nach, ob die Kartoffeln tatsächlich aus Brandenburg kommen. Tun sie. Ich bin beruhigt. Hunger habe ich aber trotzdem. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, regionale Lebensmittel zu finden. Ich versuche es in einem kleinen Bioladen nochmal. Für den Abend habe ich mir im Internet ein Rezept rausgesucht. Bratkartoffeln mit Räuchertofu und Wirsing klingt ganz lecker, auch wenn ich kein Tofu-Fan bin. Nur die Zutaten müssen noch aus der Region kommen.
Welche Kartoffeln wären denn aus der nächsten Umgebung?
Also, jetzt das Allernächste. Das zum Beispiel, diese Anushka, die sind aus Brodowin. Das ist in der Nähe von Korin. Das ist so 60 Kilometer nördlich von Berlin.
Ja, super.
Zum Beispiel, aber die anderen sind auch, also das ist alles Brandenburg. Das ist ja nicht so ein ganz riesiges Bundesland, von daher.
Zwiebeln und Wirsing sind auch aus der Region. Auch das Rapsöl ist regional. Und dann die große Überraschung, sogar der Tofu.
Also wir haben regionalen Tofu aus Berlin. Das ist Räuchertofu in verschiedenen Richtungen mit Sesam, Kräutern, Chili. Wird mit dem Fahrradtransport hierher gebracht und ist auch sehr beliebt.
Dass die Sojabohnen tatsächlich aus Berlin sind, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber darüber sehe ich mal hinweg. 17 Euro habe ich für ein bisschen Gemüse, Tofu und Rapsöl bezahlt. Das war es wert. Zum ersten Mal seit 4 Tagen schmeckt mir das Essen wieder. Aber eigentlich habe ich auch gar keine Lust mehr auf die Diät. Ständig darüber nachdenken, was man essen kann. Und auch im Supermarkt benötige ich viel mehr Zeit als sonst.
Erfahrungen und Einsichten meines Kollegen Daniel Donat. Dr. Emanuel Stieß leitet die Forschungsgruppe Energie und Klimaschutz im Alltag beim Institut für sozialökologische Forschung in Freiburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Glapp. Ich kann Ihnen gleich noch sagen, ich bin regionaler, als Sie das gerade angekündigt haben, weil wir haben unseren Sitz in Frankfurt und nicht in Freiburg.
Wahnsinn. Also die Zentrale saß mal in Freiburg, nicht? Und Sie haben verschiedene Niederlassungen wahrscheinlich.
Das war das Öko-Institut. Das INÖ war schon seit 30 Jahren in Frankfurt. Wir sind da relativ ortstreu.
Das passt ja geradezu perfekt zu unserer Sendung. Wir haben gehört, mein Kollege Daniel Donat ist auf einige Schwierigkeiten gestoßen bei seinem Selbstversuch, sich ausschließlich mit regional produzierten Lebensmitteln zu ernähren. Ist es denn derzeit überhaupt prinzipiell möglich, sich nur mit regionalen biologischen Lebensmitteln zu ernähren?
Ich glaube, das kommt darauf an, was man unter Region versteht. Und da ist man schon bei dem ersten Problem und wie groß man die Region fasst. Also wenn man das mal auf Deutschland bezieht, kommt man zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Da gibt es eine Kenngröße, die heißt Selbstversorgungsgrad. Und es gibt also an, wie hoch der Anteil von etwas ist, was hier für die gesamte Bevölkerung konsumiert wird und wie das in Relation zur Produktion steht. Und siehe da, Fleisch, Milch, Kartoffeln, Zucker und auch Getreide wird praktisch in der Menge, die hier konsumiert wird, wird hier auch in Deutschland produziert. In der Region sieht das sicherlich anders aus und wir haben auch schon gehört an den Beispielen, frische Produkte, Gemüse, Obst und so weiter, da ist es natürlich schwierig, weil die ja auch regional und auch saisonal nur immer zu bestimmten Zeiten vorliegen.
Und es ist ja wahrscheinlich auch so, dass regional und biologisch nicht unbedingt Hand in Hand geht, oder?
Sicherlich nicht. Also das eine ist ja einfach eine räumliche Abgrenzung und da ist immer die Frage, was ist eigentlich die Region? Ich habe mal geguckt, also die Verbraucherzentrale, die macht ja auch viel zum Thema Ernährung und Lebensmittel und die sagen halt, regionale Lebensmittel, das sollte aus der Region produziert, in der Region verarbeitet und dann eben für die Region sein. Aber dann ist immer die Frage, wie groß ist die Region? Und da gibt es eben sehr unterschiedliche Vorstellungen. Am besten fährt man dann noch, wenn man eine konkrete Herkunftsbezeichnung, also sagen wir mal Spreewald oder sowas, nehmen würde, da ist dann schon klar, das müsste eigentlich aus dieser Ecke kommen. Ansonsten ist der Begriff nicht festgelegt, ist nicht normiert. Und deswegen gibt es da eben sehr unterschiedliche Definitionen. Bei Bio ist es anders, da gibt es das staatliche Bio-Siegel und da ist klar, also bestimmte Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Produkt ein Bio-Lebensmittel sein kann.
Damit mehr regionale, mehr biologische Lebensmittel produziert werden, müssen natürlich auch die Absatzmöglichkeiten stimmen, sonst macht das ja keiner, der sein Geld damit verdienen muss und will. Wie könnte man denn den Absatz regionaler Lebensmittel, biologischer Lebensmittel strukturell verbessern?
Es gibt da von der Verbraucherseite ein Paradox. Auf der einen Seite sagen, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, ungefähr 80% der Konsumentinnen, dass sie gerne also auch auf die Herkunft achten und dass sie eben auch bereit sind, regional zu kaufen. Und wenn man sich dann aber anschaut, wie hoch der Anteil tatsächlich ist, ist das sehr viel weniger. Also ich glaube, so Wochenmärkte oder Direktvertrieb, das sind ein paar Prozent nur. Ich glaube, was wichtig ist, ist zum einen eine klare Kennzeichnung, also dass ich eben weiß, es kommt tatsächlich aus der Region. Und wir haben es ja an dem Beispiel vorher auch gehört, selbst der Fachhandel, der Biofachhandel hat da manchmal Schwierigkeiten zu sagen, wo kommt es denn eigentlich her? Es ist die Frage der Vertriebswege, also direkt, wenn ich einen Erzeugermarkt habe, kann ich das direkt dort beim Erzeuger kaufen. Ich kann auch zu den Höfen gehen, aber dazu brauche ich Zeit. Und vielleicht, wenn ich mit dem Auto auf den Bauernhof zum Einkaufen fahre, ist das aus Klimagesichtspunkten auch nicht gerade das Beste. Das heißt, da wäre einfach wichtig, auch nochmal klarer eine Kennzeichnung zu ermöglichen. Einige Handelsketten haben, Lebensmittelketten haben auch angefangen, bestimmte Regionallinien aufzulegen. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, das für Verbraucherinnen besser erkennbar zu machen.
Die Besinnung auf das Regionale, auf das Biologische ist ein wesentliches Element der vielbeschworenen Ernährungswende. Was kann und soll denn die Landwirtschaft, um die dreht sich ja unsere heutige Sendung, zu dieser Ernährungswende beitragen?
Also ich glaube, da gibt es sehr vielschichtige Diskussionen. Ich will mal aus der Verbrauchersicht das vielleicht versuchen einzuordnen. Bundesumweltministerium macht alle 2 Jahre eine Befragung, wo es um das Klimabewusstsein geht. Und da wird eben auch zum Thema Lebensmittel, weil das eben auch mit dem Klimaschutz in Verbindung steht, wurden 2018 auch Fragen gestellt. Und da wurde deutlich, Verbraucherinnen erwarten vor allen Dingen hochwertige und gesunde Lebensmittel. Also das wäre die Erwartung an die Landwirtschaft. Sie wollen, dass Produkte, dass das Tierwohl eingehalten wird, also dass Lebensbedingungen für Tiere sind, die artgerecht oder zumindest nicht quälend sind. Und an dritter Stelle kommen dann ökologische Produkte. Also das wäre so aus Sicht der Verbraucherinnen, was sie erwarten, was die Landwirtschaft zur Ernährungswende beiträgt. Interessanterweise sind die Kriterien, die ich gerade genannt habe, werden häufiger genannt als günstige Preise. Also das heißt, offensichtlich gibt es schon eine, zumindest in der Bevölkerung, eine gewisse Wertschätzung von gesunden und hochwertigen Lebensmitteln.
Dann sind wir ja mittlerweile längst gewohnt und viele von uns legen auch großen Wert darauf, zu jeder Zeit alles zur Verfügung zu haben. Bedeutet Ernährungswende, dass wir uns davon verabschieden müssen?
Also ich bin da skeptisch. Weil ich glaube, also wenn man sich mit Ernährungssoziologie oder auch Ernährungsforschung von der Konsumentinnensicht beschäftigt, Ernährung hat sehr viel mit Gewohnheiten zu tun. Also ich kaufe doch meistens dieselben Produkte ein. Ich esse wahrscheinlich auch, habe so ein paar Lieblingsgerichte. Ich habe ein paar Zutaten, die ich immer nehme. Die kombiniere ich dann vielleicht neu. Aber diese ganze Vielfalt von Produkten, die ich im Lebensmittelsupermarkt zum Beispiel vorfinde, die nehme ich doch gar nicht wahr. Das größte Teil blende ich im Alltag aus. Und ich glaube, Ernährungswende ist eher zu sagen, wie kann ich Routinen verändern? Wie kann ich anders, mich anders ernähren, andere vielleicht vielfältigere, auch mich vielfältiger ernähren. Ich fand das Beispiel von Herrn Schneider sehr gut, einfach zu sagen, statt einem Apfel, den ich kaufe, oder 2 Apfelsorten, gibt es eben 10 oder 20. Ich kann mir auch mal überlegen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zur Ernährungswende. Wir müssen dann sehen, dass wir weniger Fleisch oder weniger Produkte tierischen Ursprungs essen, weniger Lebensmittel, mehr pflanzliche Lebensmittel essen. Also das ist sicherlich auch eine Umstellung und das ist auch nicht so einfach, weil da muss ich auch erstmal wissen, wie bereite ich sowas eigentlich zu, damit es lecker schmeckt und damit es nicht nur fade ist.
Ja, wir haben uns heute mit den Sorgen der Landwirtschaft beschäftigt. Wir haben gesagt, mit den Sorgen unserer Landwirtschaft, weil es letzten Endes ja auch ein Großteil unserer eigenen Sorgen sind, die Sorgen, die die Landwirtschaft hat. Besteht eine mögliche Antwort auf die Probleme der Landwirtschaft möglicherweise darin, dass wir Verbraucher unser Ernährungs- und Kaufverhalten ändern und auf diese Weise alle Beteiligten etwas davon haben?
Ja, wenn es so einfach wäre, ich glaube zum Beispiel, wenn man sich die Diskussion um Milchpreise anschaut, es sind ja nicht die Verbraucher, die die Preisgestaltung in der Hand haben, sondern es sind letztlich wenige Handelsketten. Natürlich ist auch klar, Verbraucher müssten nicht beim billigsten Händler kaufen, das tun sie dann auch. Aber ich glaube, da wäre das ein bisschen überfordert zu sagen, das liegt nur in den Händen der Verbraucherinnen. Es ist sicherlich ein wichtiger Punkt und es gibt ja auch Umstellungen, also der Bioanteil an Lebensmitteln wächst. Es wächst auch der Anteil von Menschen, die sich mit wenig Fleisch, weniger Fleisch oder gänzlich ohne Fleischprodukte ernähren. Also da passiert ja schon einiges, aber ich glaube, allein nur, dass die ganze Last auf die Schultern der Verbraucherinnen zu legen, das würde das System nicht verändern können.
Dr. Emanuel Stieß, Leiter der Forschungsgruppe Energie und Klimaschutz im Alltag beim Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt. Vielen Dank. Abgang trocken, die Sorgen unserer Landwirtschaft. Ihnen haben wir heute den Tag in HR2 Kultur gewidmet, weil die Sorgen der Landwirtschaft, wie gesagt, zu einem großen Teil auch unsere Sorgen sind. Das Tischgebet meiner Großmutter, lasst die Bauern beten, wir kaufen alles auf dem Markt, müsste eigentlich heißen, lassen wir die Bauern nicht allein, denn was wir auf dem Markt kaufen, das stammt von den Bauern. Nachhören können Sie diese Sendung in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Gleib und ich wünsche Ihnen noch einen ebenso nahrhaften wie nachhaltigen guten Abend.